Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundespräsident Gauck hat die Bürger Europas zu einem europäischen Patriotismus aufgerufen. Es sei etwas Besonderes, über gemeinsame Werte miteinander verbunden zu sein, sagte er in einer Grundsatzrede im Schloss Bellevue. Zugleich warnte er vor einem Vertrauensverlust. Viele Menschen fühlten sich macht- und einflusslos. Für sie sei Europa gleichbedeutend mit Krise und Bürokratie. Sorgen vor einer deutschen Dominanz wies Gauck zurück.
Europa ist in der Krise. Entsprechend groß waren die Erwartungen an die Rede des Bundespräsidenten. Joachim Gauck sprach gleich zu Beginn vom großen Unbehagen vieler Bürger gegenüber den europäischen Institutionen.
In einigen Mitgliedstaaten fürchten die Menschen, dass sie zu Zahlmeistern der Krise werden. In anderen wächst die Angst vor immer schärferen Sparmaßnahmen und sozialem Abstieg.
Und doch, er bleibe bekennender Europäer, sagte Gauck. Viele in der Welt bewunderten doch gerade dieses Europa, gegründet auf Werten wie Frieden und Menschenrechten.
Der europäische Wertekanon ist nicht an Ländergrenzen gebunden. Und er hat über alle nationalen, ethnischen, kulturellen und religiösen Unterschiede hinweg Gültigkeit. Am Beispiel der in Europa lebenden Muslime wird dies deutlich. Sie sind ein selbstverständlicher Teil unseres europäischen Miteinanders geworden.
Vor einer deutschen Vormacht in Europa müsse sich niemand fürchten, so Gauck. Er warb aber für eine weitere Vertiefung der europäischen Einigung. Und dann wandte er sich direkt an Großbritannien.
Liebe Engländer, Waliser, Schotten, Nordiren und neue Bürger Großbritanniens, wir möchten euch weiter dabei haben. Wir brauchen eure Erfahrungen als Land der ältesten parlamentarischen Demokratie. Wir schätzen eure Traditionen, aber wir brauchen auch eure Nüchternheit und euren Mut.
Europa in der Krise. Dagegen setzte Gauck seinen Appell. Jetzt seien nicht die Zauderer gefragt, sondern Bürger und Politiker mit Mut. Gaucks Rede kam bei seinen Zuhörern gut an. Besonders gefiel, dass er die Briten direkt angesprochen hatte.
Er hat vollkommen recht, dass die Europäische Union ohne das Mutterland der europäischen Demokratie verkrüppelt wäre. Wir müssen alles tun, was möglich ist, um die Briten bei uns zu halten.
Eine solche klare Botschaft, ein solcher klarer Wunsch für Großbritannien ist vielleicht für ein paar meiner Landesmänner eine Überraschung, aber eine positive Überraschung.
Voll des Lobes auch der spanische Botschafter.
Ich bin mehr als einverstanden, was der Bundespräsident gesagt hat. Und ich glaube, die Mehrheit der Spanier sind auch einverstanden mit dieser Leidenschaft.
Joachim Gauck hat heute klar Position bezogen gegenüber Europaskeptikern und Populisten jedweder Art. Sein Credo: Kein europäisches Land kann sich in der heutigen Welt noch alleine behaupten. Allein schon deswegen müsse die europäische Einigung weiter vertieft werden.
Wirtschaftlich wird Europa auch in diesem Jahr weiter auseinanderdriften. Während die EU-Kommission für Deutschland mit einem leichten Wachstum von 0,5% rechnet, erwartet sie für die Eurozone insgesamt ein Minus von 0,3%. Auch für den Arbeitsmarkt sagen die Experten keine Erholung voraus. Die EU-Kommission geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in der Währungsunion auf 12,2% steigt.
Der Weg aus der Krise bleibt für die Eurozone weiter mühsam. Und das liegt vor allem an Europas Süden. Zwar wächst in Deutschland die Wirtschaftsleistung laut EU-Prognose, wenn auch gering, in Frankreich stagniert sie. In Spanien dagegen schrumpft die Wirtschaft, ebenso in Portugal, Italien und Zypern. Besonders stark ist der Einbruch in Griechenland. Aber, so EU-Währungskommissar Olli Rehn, zum Jahresende könnte es besser werden. Die entschlossenen politischen Maßnahmen, die wir kürzlich angegangen sind, ebnen den Weg zurück zum Aufschwung. Wir müssen aber auf Reformkurs bleiben und verhindern, dass wir an Schwung verlieren. Sorgen bereitet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, Frankreich. Das Land reißt auch in diesem Jahr das 3% Defizitziel. Die Reaktion aus Paris: gibt uns mehr Zeit. Zusätzliche Einschnitte? Nein, danke. Lassen Sie mich kurz sagen, welche Konsequenzen wir aus der Prognose der Kommission ziehen. Wir werden nicht der Rezession noch einen Sparkurs hinzufügen. Die EU-Kommission hält einen Aufschub für möglich, Entschieden werde darüber aber erst im Mai.
2013 wird wohl ein weiteres Krisenjahr werden. Die Arbeitslosenzahlen in der Eurozone könnten auf ein neues Rekordniveau steigen. Die heutige Prognose ist kein Grund zur Panik, aber sie erinnert deutlich daran, dass Europas Probleme noch längst nicht gelöst sind.
Deutschland steht im europäischen Vergleich wirtschaftlich gut da. Das macht sich auch in der Staatskasse bemerkbar. Dank niedriger Arbeitslosenzahlen und sprudelnder Steuereinnahmen gab es 2012 erstmals seit 5 Jahren einen Haushaltsüberschuss. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes nahmen Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben. Das entspricht 0,2% der Wirtschaftsleistung. Bundestagsabgeordnete sollen ihre Nebeneinkünfte künftig wesentlich genauer als bislang offenlegen. Der zuständige Geschäftsordnungsausschuss beschloss mit den Stimmen von Union und FDP ein 10-stufiges Modell. Bislang gab es nur 3 Stufen. Damit die Neuregelung in Kraft treten kann, muss noch das Parlament zustimmen. Mehr zum Thema gibt es auf tagesschau.de. Dort finden Sie auch detaillierte Angaben zu den 10 Stufen für die Angabe der Nebeneinkünfte. Europas größter Autobauer Volkswagen hat im vergangenen Jahr erneut einen Rekordgewinn eingefahren. Unter dem Strich verdiente der Wolfsburger Konzern knapp 21,9 Milliarden Euro. Die Prognose für 2013 fällt aber schlechter aus als erwartet. Die VW-Aktie verlor fast 7%. Auf der heutigen Aufsichtsratssitzung wurden zudem die umstrittenen Bonuszahlungen für die Konzernspitze neu geregelt.
Ende einer Aufsichtsratssitzung, die VW-Chef Winterkorn Millionen kostet. 20 Millionen Euro hätte er für das vergangene Jahr bekommen und damit eine neue Debatte über Managergehälter ausgelöst. Schon als es 2011 bei VW gut lief und der Vorstandschef mehr als 17 Millionen Euro bekam, gab es Kritik. Jetzt erhält er 14,5 Millionen Euro.
Der Aufsichtsrat hat das Vergütungssystem für den Konzernvorstand heute neu geregelt. Meine Kollegen und ich verstehen und akzeptieren diesen Schritt. Er führt dazu, dass wir trotz des großen Erfolgs im vergangenen Geschäftsjahr substanziell weniger verdienen.
Die millionenschweren Topgehälter seien außerhalb des VW-Konzerns nicht mehr vermittelbar, hatte Winterkorn kurz vor der Aufsichtsratssitzung gesagt. Kritiker fragen immer wieder, ob es zu rechtfertigen ist, dass der Topmanager das etwa 300-fache dessen erhält, was VW-Werksbeschäftigte bekommen.
Gehälter unterliegen 2 Faktoren. Zum einen einer betriebswirtschaftlichen Größe, nämlich der Angemessenheit, zum anderen der Akzeptanz, nämlich der gesellschaftlichen Akzeptanz. Wenn eine Gesellschaft Nein sagt zu der Höhe von Millionenbezügen, dann muss ein Aufsichtsrat darauf reagieren.
Vielen geht das nicht weit genug. Zwar werden die Sonderzahlungen gedeckelt, aber Boni gibt es schon, wenn VW einen Jahresgewinn von mindestens 5 Milliarden Euro einfährt. Dem VW-Betriebsrat reicht das.
Volkswagen ist ein erfolgreiches Unternehmen. Wir zahlen gute Gehälter an die Vorstände oder Einkommen. Wir zahlen aber auch sicherlich in diesem Jahr wieder einen sehr guten Bonus an die Beschäftigten.
Im vergangenen Jahr hatte jeder VW-Mitarbeiter 7.500 Euro Bonus erhalten.
Die deutschen Rüstungsexporte in die Golfstaaten sind im vergangenen Jahr stark gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Danach hat sich das Volumen der genehmigten Ausfuhren in die Region mehr als verdoppelt, von 0,57 Milliarden Euro 2011 auf 1,42 Milliarden Euro. Von den 6 Golfstaaten entfiel den vorläufigen Zahlen zufolge der größte Anteil auf Saudi-Arabien mit 1,24 Milliarden Euro. Ein Großteil der exportierten Rüstungsgüter diene der Grenzsicherung. Als Reaktion auf die Pannen bei den Ermittlungen zur rechtsextremen Terrorzelle NSU soll das Bundesamt für Verfassungsschutz reformiert werden. Der neue Chef Maaßen stellte die Kernpunkte heute in Köln vor. Unter anderem mit klaren Regeln zum Aktenschreddern will der Inlandsgeheimdienst aus der Vertrauenskrise kommen.
Im Kölner Bundesamt zieht man jetzt Konsequenzen aus dem Versagen bei der NSU-Mordserie. Behördenchef Maaßen will Vertrauen zurückgewinnen, das der Verfassungsschutz in den vergangenen 2 Jahren verspielt hat.
Aus meiner Sicht ist es wichtig, durch die Transparenz, die wir vermitteln wollen, den Menschen in Deutschland deutlich zu machen, der Verfassungsschutz ist genauso wichtig wie Feuerwehr und Polizei.
Künftig will man nur noch da genauer hinschauen, wo wirklich Gefahr droht. Und deshalb soll der Schwerpunkt in der Beobachtung gewaltorientierter Extremisten liegen. Außerdem soll sorgfältiger mit Akten umgegangen werden, auch beim Schreddern. Und die parlamentarische Kontrolle soll verbessert werden, vor allem beim Einsatz von V-Leuten. Besser werden soll auch der Informationsaustausch mit der Polizei. Bisher hatten Verfassungsschützer dies oft verweigert, weil sie die Identität von V-Männern schützen wollten. Bei der Opposition stößt die Reform auf geteiltes Echo.
Ich bin froh darüber, dass diese Vorschläge jetzt unterbreitet werden, die auch vielen Forderungen von uns entsprechen, zum Beispiel die Gewaltbereiten genauer unter die Lupe zu nehmen, anstatt nur Organisationen bei der Ausbildung etwas zu verändern.
Also ich kann die ganze Herangehensweise nicht verstehen. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, der Verfassungsschutz muss aufgelöst werden. Das bringt nichts.
Doch mit dieser Forderung steht die Linke im Bundestag allein. Ob die Neuausrichtung des Verfassungsschutzes Pannen wie bei der NSU-Mordserie künftig verhindern wird, bleibt fraglich. Denn eine umfassende Reform der Geheimdienste, wie sie nach der Entdeckung der NSU-Terrorzelle gefordert wurde, ist am Kompetenzstreit zwischen Bund und Ländern längst gescheitert.
Der unter Mordverdacht stehende südafrikanische Paralympic-Star Oscar Pistorius ist zunächst wieder frei. Gegen die Hinterlegung einer Kaution in Höhe von umgerechnet 85.000 Euro wurde er heute aus der Untersuchungshaft entlassen. Das entschied ein Gericht in Pretoria. Die Staatsanwaltschaft wirft Pistorius vor, seine Freundin vorsätzlich getötet zu haben. Pistorius spricht dagegen von einem tragischen Versehen. Die Hauptverhandlung soll Anfang Juni beginnen.
Es war der Tag der Entscheidung, das war allen klar, als sie am Morgen im Gerichtssaal zusammenkamen. Genau 8 Tage nach der Tat entließ der Richter Oscar Pistorius aus der Untersuchungshaft ausführlich seine Begründung. Ich habe Schwierigkeiten, sagt der Richter, der nicht gefilmt werden darf, warum der Beschuldigte nicht erst versuchte herauszufinden, wo seine Freundin war, als er das Bett verließ. Aber ich kann keine Fluchtgefahr erkennen, sagt er weiter. Deshalb komme ich zur Entscheidung, dass der Beschuldigte gegen Kaution freigelassen wird. Jubel und Tränen bei der Familie. Kaum jemand hatte mit der Freilassung gerechnet. Vor Gericht wird es zwar weiter um vorsätzlichen Mord gehen, doch auch Pistorius' Version von einem Unfall ist nicht widerlegt. Wir kennen Oscars Version von dem, was in dieser tragischen Nacht passierte, und wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Und wir wissen, sagt Oscar Pistorius' Onkel direkt danach, dass die künftige Gerichtsverhandlung genau dies zeigen wird. Eines zeigt diese Anhörung aber auch, am Tatort hatte die Polizei geschlampt, Beweise wurden übersehen. Beweise, die die Staatsanwaltschaft bis zur Hauptverhandlung im Juni nachreichen muss, will sie Pistorius überführen. Kaum ein Thema beschäftigt die Südafrikaner mehr als dieses. Noch vor einer Woche war Oscar Pistorius ihr Held, jetzt ist er ein gefallener Held. Und die Polizei, ihr werfen viele die Ermittlungspannen vor und dass sie Pistorius besser behandeln, weil er berühmt ist und weil er sich die besten Anwälte des Landes leisten kann.
Kombinierer Björn Kircheisen hat bei der nordischen Ski-WM im Einzelwettbewerb Bronze gewonnen. Gold holte der Franzose Jason Lamy-Chapuis. Zweiter wurde Mario Stecher aus Österreich.
Es war die engste Entscheidung bislang bei diesen Weltmeisterschaften. Bevor es dazu kam, sprang Björn Kircheisen am Vormittag von der kleinen Schanze auf 95,5 Meter. Das bedeutete 1 Minute und 24 Sekunden Rückstand auf den Sprungbesten Harvard Clemetsen, der auf der Laufstrecke keine Rolle spielte. Dort stürmte eine Vierergruppe Richtung Ziel. Angeführt vom Franzosen Jason Lamy-Chapuis. Der kämpfte gegen Erik Frenzel, Björn Kircheisen und den Österreicher Mario Stecher und war im Ziel neuer Weltmeister. Dahinter machten Zentimeter die Medaillen aus. Silber für Stecher und Bronze für Björn Kircheisen. Für den Sachsen bereits die 10. WM-Medaille, für die deutsche Mannschaft die 1. bei dieser Weltmeisterschaft.
Heftige Regenfälle haben in Italien und Griechenland zu Überschwemmungen geführt. In Athen wurden Straßen überflutet, U-Bahn-Stationen mussten geschlossen werden. Die Feuerwehr registrierte mehr als 900 Notrufe. Meteorologen sprachen vom schlimmsten Gewittersturm in der griechischen Hauptstadt seit Jahren. In Catania an der Ostküste Siziliens hatten sich gestern Straßen in Bäche verwandelt. Autos und Motorräder wurden mitgerissen. Der Bürgermeister ordnete an, dass heute alle Schulen geschlossen blieben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 23. Februar.
Das Tief, das von Spanien nach Norditalien zieht, sorgt für neue Schneefälle, die vor allem im Osten Deutschlands etwas kräftiger ausfallen. Ab Sonntag setzt sich dann langsam mildere Luft durch. In der Nacht ist es im Norden zum Teil klar, sonst schneit es stellenweise etwas, im Osten mitunter schon stärker. Am Vormittag zeigt sich die Sonne am ehesten im Nordwesten. Im übrigen Land gibt es gebietsweise leichten, vom Osten bis in die Mitte stärkeren Schneefall. Dort sind zwischen 5 und 10 cm Neuschnee möglich. Der Wind wird im Norden frisch mit starken Böen, an den Küsten und auf den höheren Bergen teilweise stürmische Böen und Schneeverwehungen. In der Nacht an den Küsten Temperaturen nur wenig unter dem Gefrierpunkt, bei Aufklaren über Schnee strenger Frost. Am Tag minus 6 Grad an den Alpen, plus 2 Grad im Emsland. Am Sonntag schneit es gebietsweise, im Osten geht der Schnee teilweise in Regen mit Glätte über. Am Montag trübes Wetter, hier und da regnet es etwas, im Bergland etwas Schnee. Auch am Dienstag stellenweise Regen oder Sprühregen bis 7 Grad.
Wir melden uns wieder um 21.45 Uhr mit Tom Buro und diesen Tagesthemen. Ratschläge aus dem Schloss, Gaucks Grundsatzrede zu Europa und Hilfe für Arme, 20 Jahre Tafel in Deutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.